Ihr dürft euch gerne setzen. Die Gefahr ist ja immer da, wenn man sich dann hinsetzt, dass man so ein bisschen seine innere Einstellung so abschaltet. Okay, das war jetzt der Lobpreis, jetzt kommt der nächste Teil. Zu einem gewissen Punkt ist das so, aber trotzdem heißt das nicht unbedingt, dass man aus dieser inneren Haltung raus muss, nur weil man sich hinsetzt. Also ihr könnt gerne so da drin bleiben, in der Haltung, dass ihr ihn anbetet, dass er würdig ist. Denn wenn ihr das tut, wenn man dann das Wort Gottes hört, nimmt man auch das Wort Gottes anders auf. Weil Jesus ist das Wort, das Fleisch wurde. Das heißt, wenn ihr ihn ehrt, wenn ihr ihn achtet und wenn das die innere Haltung ist und ihr hört dann das gepredigte Wort, dann ehrt ihr das Wort auch ganz anders. Und nur das, was wir ehren, davon empfangen wir auch wirklich. Amen. Amen. Also es hilft, wenn ihr in dieser Haltung bleibt. Bevor wir die Predigt hören, haben wir ein Zeugnis. Und zwar vor ein paar Wochen haben wir für Tina im Gottesdienst gebetet, die im Krankenhaus war. Und die wird euch jetzt die Geschichte erzählen. Ich versuche jetzt die Zeit zu überbrücken, bis du hier bist. Okay. Irgendwie. So, wir haben es geschafft. Viel Spaß. Super. Yay.
Genau. Bevor ich mit der Geschichte anfange, möchte ich noch kurz einen Vers lesen, der mir auch sehr wichtig geworden ist in der Zeit. Römer 8, Vers 11. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den macht's besser so. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Also dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, ist in jedem Einzelnen von uns und macht unsere sterblichen Leiber hier und heute lebendig. So. Also, vor ein paar Wochen an einem Donnerstag, so out of the blue, ganz plötzlich, habe ich Schmerzen bekommen in meinem Bauch. Wie ich normalerweise mit Schmerzen umgehe, irgendwie Kopfschmerzen oder sonst was, wenn ich morgens aufwache, ist, ich gehe duschen und gehe zur Arbeit. Weil meistens ist das nur so ein kleiner Versuch vom Teufel, mich irgendwie in Unfrieden zu bringen. Und dann sage ich immer, nö, ich gehe jetzt einfach meinen Weg und dann meistens ist es dann am Nachmittag schon wieder weg. Also habe ich das auch gemacht, bin zur Arbeit gegangen, zu einem Meeting gegangen. Diesmal war es nicht ganz so einfach. Die Schmerzen sind nicht weggegangen. Es ist ziemlich schlimmer geworden. Und dann habe ich am Nachmittag gesagt, okay, Weisheit ist auch wichtig, also gehe ich zum Arzt. Der Arzt hat mich dann zum Krankenhaus gebracht, also ins Krankenhaus verwiesen. Und in der Zwischenzeit ist dann Christian auch gekommen. Also ich war dann zum Glück nicht ganz alleine im Krankenhaus. Ich meine, Gott ist immer dabei, aber es ist auch gut, wenn man jemanden neben sich hat, der einem dann hilft und Nachrichten beantwortet oder so. Genau, und im Krankenhaus haben sie dann einen Ultraschall gemacht, haben mir ein bisschen Blut abgenommen und haben es halt getestet. Und in der Zwischenzeit sind die Schmerzen so schlimm geworden, dass ich wirklich nur noch flach auf dem Bauch liegen konnte. Und das so einigermaßen ging, also wirklich auf dem Rücken ging gar nichts. Ich war zwischendurch, als ich beim Arzt war, im Sitzen, musste ich mich dann sogar mal übergeben und mir war schwindelig. Also es war richtig heftig. So eine Schmerzen hatte ich, glaube ich, noch nicht gehabt. Aber in der Zeit ist mir dann ein Bibelvers in den Sinn gekommen, 1. Korinther 15, Vers 55, Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Und ich habe wirklich gedacht, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ich wusste noch nicht, was es ist. Was ist das Schlimmste? Ich könnte sterben und im Himmel sein und bei Jesus sein. Also, was soll's? Ja, also das erwarten wir natürlich nicht, aber es kann mir nichts passieren. Und ich war so im Frieden und ich hatte so eine Freude. Und wenn der Feind uns unsere Freude, unseren Frieden nicht rauben kann, dann hat er schon verloren. Genau, so ungefähr um 9 Uhr haben wir dann die Ergebnisse vom Bluttest bekommen und es hieß dann, die Bauchspeicheldrüse ist entzündet und zwar ganz schön heftig. Normalerweise sind die Nummern oder die Zahlen, die Werte so um die 100. Ich hatte 6.000. Also es war wohl schon ziemlich heftig. Genau, und dann haben sie halt sofort gesagt, ja, wir lassen sie hier im Krankenhaus auf der Intensivstation. Und ich dachte erstmal so, oh, was, Intensivstation? Ich war noch nie vorher im Krankenhaus. Das war schon so ein kleiner Schock. Aber trotzdem, auch in diesem Schock wusste ich, ich bin geheilt, weil das, was im Wort steht, das ist wahr. Und ich bin geheilt und meine Heilung wird kommen im Natürlichen und ich muss mir keine Sorgen machen. Ein bisschen später hat dann der Arzt uns, haben wir dann gefragt, ja, wie lange dauert denn sowas? Ich meine, ich habe keine Ahnung, ne, hatte sowas noch nicht und kenne das auch nicht. Und dann meinten wir so, eine Woche oder so. Und er so, nee, 4 bis 6 Wochen. Und ich so, was? 4 bis 6 Wochen? Nee, Moment. Ich habe einen Termin in 2 Wochen. Das geht nicht. Aber trotzdem, als er das sagte, war meine erste Reaktion, ich habe gelacht. Weil das war für mich dann das Zeichen, dass das ein Feind, dass das Angriff vom Feind ist. Dass das kein natürlicher Grund oder so. Ich wusste, das ist der Feind, der versucht, mich aus dem Frieden zu holen, der mich irgendwie von der Bahn ablenken will. Und ich habe gesagt, das lasse ich nicht zu. Ich lache. Der Feind ist besiegt. Also, was soll's? Ich habe den Sieg und ich werde aus dem Krankenhaus in wirklich ganz kurzer Zeit wieder raus sein. An dem Abend und am nächsten Tag haben sie dann nochmal Ultraschalls gemacht und jedes Mal, wenn die dann irgendwie in meinen Bauch geguckt haben, sagten die so, oh, ihre Organe sehen so toll aus und wir sehen nichts, kein Steinchen und gar nichts. Was ist denn los? Wo kommt das denn her? Trinken Sie etwa Alkohol? Ich so, nee, nicht einen Tropfen. Und sie waren wirklich total verwirrt. Also sie wussten nicht, wo das herkommt, sie hatten keine Ahnung. Und jedes Mal, wenn ich da im Bett lag und die diesen Ultraschall gemacht haben, ich war nur am Lachen, weil ich wusste, wo das herkommt. Das musste mir keiner sagen. Also im Natürlichen kommt es nicht her, sondern es war der Teufel, der versuchte, mich aus dem Frieden rauszubringen. Und deswegen habe ich gesagt, ja, enttarnt, kann gehen. Am nächsten Tag, am Freitag, haben sie dann wieder einen Bluttest gemacht und dann waren die Werte schon wieder total, also nicht total, aber schon wieder niedriger. Die hatten dann einen Tausenderbereich. Also haben sie mich dann auf die normale Station gebracht, Entschuldigung, wo ich dann Flüssigkeit bekommen habe durch die Vene und dann auch so eine spezielle Diät essen musste, so Suppe und so Zeug. Ach, schrecklich. Aber das hat zum Glück nicht lange angehalten. Schon am Samstag konnte ich dann wieder Brot essen und die Nummern, die Werte sind wirklich nach und nach immer wieder weiter runtergegangen. Und so je mehr das anging, wusste ich schon, das wird mich hier nicht lange halten, weil ich bin befreit, ich bin geheilt und es ist nur eine Frage von Tagen, dass ich wieder raus bin. Ich wusste das und war eigentlich total entspannt. Wie ich schon gesagt habe, das war mein erstes Mal im Krankenhaus und ich hatte keine Ahnung, wie sowas geht. Also ich habe im Krankenhaus gearbeitet, aber selber so als Patient ist immer schon ein bisschen komisch. Was braucht man denn da mit Klamotten und was weiß ich nicht alles? Das war schon ein bisschen verunsichernd, aber es war wirklich so genial. Ich habe Gott in dieser Zeit echt erlebt. Er hat alles versorgt. Ich habe gesehen, wie er Wochen vorher Dinge vorbereitet hat für diese Zeit. Und er ist ein Gott der Details. Er achtet darauf, dass wirklich ich alles habe, was ich brauche. Und Christian war auch immer da. Er konnte mir immer helfen. Und es war wirklich so ein Frieden und fast Spaß. Also ich habe immer gesagt, Horst ist ja fast wie ein Hotel hier. Also ich kann echt nur Gott die Ehre geben, er ist treu, auch in Details, also egal was ist, auch in dieser Zeit habe ich echt gemerkt, dass er mich trägt. Ja, und dann am Dienstag, dann war ich draußen. Also es ging wirklich super schnell, am Montag meinten die ja, sie könnten jetzt theoretisch schon raus, aber wir müssen sie noch eine Nacht behalten. Und dann am Dienstag war ich draußen und am Samstag, normalerweise muss man dann Diät halten, noch weiter fettarm und so, aber am Samstag konnte ich schon wieder ganz normal essen und Gott ist echt gut und seine Verheißungen sind wirklich wahr. In den Tagen danach hatte ich noch einen Bibelvers auf dem Herzen, Hebräer 10, Vers 39. Wir aber gehören nicht zu denen, die feige zurückweichen zum Verderben, sondern zu denen, die glauben zur Errettung der Seele. Und ich hatte das echt gemerkt an dem Donnerstag. Man denkt natürlich schon ein bisschen darüber nach, was ist jetzt und warum passiert das und so. Und ich hatte in den Wochen vorher, habe ich echt gesagt, Gott, ich will reif werden. Ich will, dass du mit mir Dinge tun kannst, dass ich gehorsam bin auf einer anderen Ebene. Und ich hatte echt das Gefühl, dass Gott es zugelassen hat, um zu gucken, wie reagiere ich. Natürlich kam das nicht von ihm, aber er hat mich getragen und ich war würdig. Ich konnte da echt stehen und habe gesagt, hey, ich stehe auf deinen Verheißungen und ich weiß, dass dein Wort die höhere Autorität ist und mein Körper nichts zu sagen hat. Und das war so, das war echt wie so etwas, wo ich gesagt habe, ich will nicht zurückweichen, egal was kommt. Und Ehre sei ihm und alle haben ihre Knie zu beugen vor seinem Namen und jede Zunge muss bekennen, dass er der Herr ist. Und ja.
Preist den Herrn. So wird's gemacht. Egal was passiert, egal was kommt, das Wort sagt, achtet es für lauter Freude. Haha. Aber das heißt ja, dass man den Ernst der Situation verkennt. Nein, das heißt, dass man den Ernst der Situation sehr wohl erkannt hat, aber sich weigert, sich Friede und Freude davon rauben zu lassen. Amen. Amen. Ich habe euch ja schon mal erzählt von vor einigen Wochen, dass als ich Gott das erste Mal um Geld gebeten habe, als ich das alles gehört habe von Koblenz und Hagens und das Ganze, und ja, Gott ist gut und Gott ist unser Versorger und wenn wir beten und wir glauben, dass wir es empfangen und so weiter, und ich hatte keine Ahnung von gar nichts, aber ich habe gesagt, okay, Herr, wenn das jetzt alles so wirklich funktioniert, dann, und ich war mir nicht sicher, wie ich beten sollte, aber ich habe dann so ziemlich viel Bitte, Bitte und wenn es dein Wille ist und vielleicht, aber ich will ja unbedingt mal in die USA, ich bräuchte den und den Betrag dafür und in Jesu Namen, Amen. Ne? Man versucht dann alles irgendwie, nein, habe ich nicht, aber man versucht dann irgendwie, habe ich das jetzt richtig gemacht und wie auch immer. Und einen Tag später rief mich jemand an und hat gesagt, ich habe es irgendwie auf dem Herzen, dir, und 5.000 Mark waren es damals, dir 5.000 Mark zu schenken. Und das war exakt der Betrag, worum ich Gott gebeten habe. Einen Tag später, 24 Stunden. Und ich hatte auch gesagt, als ich das erzählt habe, nie wieder hat das so schnell geklappt. Nie wieder hat es so schnell wirklich hingehauen, weil wir wissen ja, dass wir geistlich wachsen und in der Bibel steht auch, dass je mehr wir wachsen, und es so unterschiedlicher funktioniert das Ganze, und tatsächlich ist es so, dass diese Momente kommen, wo man vielleicht ein bisschen länger im Glauben ausharren muss, wo man ein bisschen mehr Langmut braucht, wo man ein bisschen mehr Geduld braucht und stehen muss, feststehen muss, bis man die Verheißung sieht. In der Bibel steht, Abraham hat die Verheißung durch Glaube und Geduld erlangt. Und genauso sollen wir sie auch erlangen, durch Glaube und Geduld. Manchmal braucht man einfach Geduld. Das Wort Geduld, beziehungsweise das Wort Ausharren in der Bibel, ist ein ganz, ganz schreckliches. Das mögen wir überhaupt nicht. Das Wort heißt wörtlich übersetzt, darunter bleiben. Es gibt so manchmal diese Momente, wo man in einer bestimmten Situation ist und es gefällt einem überhaupt nicht, aber dann ist Geduld gefragt, dann ist Ausdauer gefragt. Und wenn die da ist, der Sieg, der dann kommt, ich sag dir, wenn dann der nächste Angriff kommt, nee, ich weiß, wie der Hase läuft. War da schon mal durch. Ich kenne sowas. Und dann kann es auch sein, dass es wieder schneller läuft. Aber es gibt diese Trainingsmomente. Und die sind gut für uns. Weißt du den Herrn? Irgendjemand? Okay, ich sag's ja nur. Ich könnte euch jetzt auch die Bibelstellen nennen, aber ich predige über Epheser Kapitel 2. Ich würde gerne Epheser Kapitel 2 lesen, wenn das okay ist. In Epheser Kapitel 2 heißt es, Vers 1, auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Wir sind keine Kinder des Zorns mehr. Ist das nicht gut? Wir sind auch nicht Söhne des Ungehorsams mehr. Wir sind Söhne Gottes. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Sünden, mit Christus lebendig gemacht, aus Gnade seid ihr errettet, und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Amen. Und wir haben die letzten Wochen, jetzt schon fast mittlerweile, fast die letzten zwei Monate jetzt im Oktober und November, haben wir über die gute Nachricht gesprochen. Und wir haben darüber gesprochen, wie gut die gute Nachricht wirklich ist. Die gute Nachricht ist nämlich fast zu gut, um wahr zu sein. Ich habe schon erzählt, ich war tatsächlich mit Leuten schon im Gespräch, denen ich das erzählt habe, und die Antwort kam ja, wenn das stimmen würde, das wäre ja nur wirklich zu gut, um wahr zu sein. Aber das ist es. Es ist fast so gut, um wahr zu sein. Und wir sprechen darüber, wie gut die gute Nachricht wirklich ist, was das Evangelium wirklich bedeutet. Und wir haben alles Mögliche besprochen von Sünde, wie Sünde uns nicht angerechnet wird durch Jesus von Gottes Seite aus, dass sein Zorn und Gerechtigkeit sind, dass das völlig befriedigt ist, völlig erfüllt ist durch das Blut Jesu und so weiter. Und wir haben dann angefangen darüber zu reden, dass es aus Gnade ist und nicht aus Werken. Es ist, die Bibel sagt, es ist aus Gnade durch Glauben und nicht aus Werken, damit jemand sich rühmen kann. Es ist nicht das, was wir tun. Und wir haben sogar zu gesagt, dieses Konzept, dass wir Buße tun müssen, dass wir umkehren müssen von unseren Sünden, beziehungsweise dass wir unser Leben ändern müssen, bevor Jesus uns anerkennt, ist nicht biblisch. Das ist nicht das Evangelium. Und das Interessante ist nämlich, wenn wir uns das Wort Buße angucken, das Wort Buße heißt verschiedene Dinge. Es heißt nicht nur eine Sache. Das Wort Buße kann verschiedene Dinge heißen. In der Bibel steht zum Beispiel, dass Gott von seinen Wegen umkehrt. Und das Wort im Hebräischen ist das Wort Buße, dass Gott Buße tut. Heißt das jetzt, dass er vorher gesündigt hat und jetzt sich selber um Vergebung bitten musste? Weil nein, das war nicht der Grund. Buße kann verschiedene Dinge heißen. Und das heißt es dann in der Bibel, Gott ist kein Mensch, dass er Buße tun müsste. Aber er hat doch gerade Buße getan. Buße heißt immer verschiedene Dinge. Das heißt, Leute haben verschiedene Dinge im Kopf, wenn sie das Wort Buße sagen. Wenn wir aber unter Buße verstehen, wir müssen zuerst unser gesamtes Leben sauber machen oder wir müssen zuerst irgendwas wegschmeißen oder irgendwas verbrannt haben oder irgendwas aufgeschrieben haben oder was weiß ich, bevor Jesus uns irgendwie annimmt oder bevor wir errettet werden können, das ist nicht das Evangelium. Das Evangelium ist Glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst errettet werden. Das ist das Evangelium. Preist den Herrn. Weil es ist aus Gnade. Und wir haben gesagt, Gnade ist ein kostenloses Geschenk. Egal welche Definition von Gnade du hast, eins ist es immer. Ein Geschenk, das du kostenlos bekommst. Etwas, was du dir nicht erarbeiten oder verdienen kannst. Eigentlich laut Neuem Testament auch nicht verdienen darfst. In dem Augenblick, wo du versuchst, es zu verdienen, ist es ja nicht mehr Gnade. Per Definition ist es unmöglich. Und darum sagt Gott, es ist aus Gnade, nicht aus Werken, damit sich auch niemand rühmen kann. Niemand kommt in den Himmel, weil er ja. Niemand. Jesus hat uns den Weg in den Himmel freigemacht. Preist den Herrn. Aber dann heißt es hier, dass es aus Gnade durch Glauben ist. Das heißt, alles, was Gott in seiner Gnade uns zur Verfügung stellt, muss im Glauben empfangen werden. Dieses Geschenk, was Gott uns hinhält, was Gott uns gegeben hat, wofür Gott bezahlt hat, von dem Gott möchte, dass wir es haben, muss im Glauben angenommen werden von uns. In der Bibel steht in Johannes 1, dass Gott Jesus geschickt hat, und heißt es, so viele ihn aufnahmen, so viele ihn annahmen, so viele ihn empfingen, denen gab er die Vollmacht, Gottes Kinder zu sein. Das heißt, was Gott uns gegeben hat, muss auch von uns angenommen werden. Man kann sagen, Gnade ist Gottes Seite und Glauben ist dann unsere Seite. Das ist wir, die wir das annehmen, dankbar annehmen. Wir können es nicht verdienen, aber wir müssen es annehmen. Also die Bibel sagt nicht, dass es aus Gnade allein ist, die Bibel sagt nicht, dass es aus Glauben allein ist, sondern es ist aus Gnade durch Glauben allein und nicht aus Werken. Preist den Herrn. Also ich finde das gut. Beim letzten Wordfest, am letzten Mittwoch, habe ich darüber gesprochen und wir werden das auch mit unseren Podcasts hochladen. Das heißt, es ist übersetzt Deutsch-Englisch, das heißt, wer sich das gerne anhören will, da habe ich nämlich darüber gesprochen, wie wichtig die richtige Balance ist zwischen Gnade und Glauben. Weil Gnade allein würde dich umbringen. Gnade allein lässt dich in die Hölle wandern. Wusstest du das? Gnade allein nützt überhaupt nichts. All das, was Jesus am Kreuz gemacht hat, für dich, nützt dir überhaupt nichts, wenn du es nicht im Glauben empfängst. Genauso andersrum, Glauben allein wird dich umbringen. Du kannst so viel da sitzen und sagen, ich bin geheilt, 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 ich bin geheilt. So viel du willst, wenn er nicht vorher schon durch seine Gnade Heilung uns zur Verfügung gestellt hätte, haben wir ja überhaupt nichts, was wir da empfangen können. Das wäre dann nur positives Denken. Mein Standardsatz, positives Denken ist besser als negatives Denken. Aber trotzdem ist positives Denken nichts anderes als Sachen aus der Luft greifen und hoffen, es klappt. Und ich weiß, das ist das Konzept von vielen Christen von Gebet, aber darum geht's nicht. Es geht darum, dass wir etwas haben, was wir sehen in seinem Wort, was Gott durch Gnade uns zur Verfügung gestellt hat, und das können wir im Glauben empfangen. Ist übrigens die Antwort darauf, wenn man Leuten predigt, ja, in der Bibel steht, wenn du betest, glaube, dass du es empfängst und du wirst es haben. Ja, super, dann frage ich jetzt Gott bitte ich Gott jetzt um Rolls Royce und dann klappt das oder was? Das ist ja also immer eine Frage, die dann kommt. Die Konsequenz wäre, ja, ich bitte jetzt Gott um einen Jet und dann kommt der auch. Naja, wir können ja nur Glauben an etwas haben, was er durch seine Gnade uns zur Verfügung gestellt hat. Und die Leute, die einen Dienst tun, wofür sie einen Jet brauchen, interessanterweise hat es da geklappt. Wenn du keinen Jet brauchst, sehe ich nicht, wo in der Bibel dir ein Privatjet verheißen ist. Insofern hast du nichts, wo du deinen Glauben reinsetzen kannst, dass du wirklich das im Glauben von Gott empfangen kannst. Gott hat verheißen, er gibt dir alles, was du benötigst und noch mehr. Aber anyway, das war nicht mein Thema. Aber es hilft uns, die Frage zu beantworten. Glaube ist nicht einfach, was ich mir vorstellen kann, was ich von meinem inneren Auge visualisieren kann. Darum geht es überhaupt nicht. Glaube können wir nur an etwas haben, was Gott vorher schon durch seine Gnade uns zur Verfügung gestellt hat. Nur dann können wir auch im Glauben das einfach nur empfangen. Aber es ist aus Gnade durch Glauben und es ist nicht aus Werken. Es ist Glaube, nicht nur ein mentales Fürwahrhalten, da reden wir nächsten Sonntag drüber, aber es ist ein Glaube, ein Vertrauen, was diese Dinge empfängt und nicht Werke. Es ist Gnade, Glaube und dann fließt's. Es ist nicht Werke. Und ich möchte euch das nur noch zeigen in Apostelgeschichte 3. Es gibt zig Beispiele, die wir uns angucken können, aber hier steht es ganz gut. In Apostelgeschichte 3, ihr kennt die Geschichte, da gibt es den Lahmen, den sie täglich an die Pforte des Tempels bringen. Lahm von Geburt an. Und Petrus und Johannes gehen in den Tempel und sie sehen den Mann da sitzen und er guckt sie an, sie gucken ihn an und dann bittet er sie um Almosen und dann sagt Petrus, Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh. Und dann heißt es, und er ging und er sprang und er jubelte und er ging in den Tempel und alle sahen's. Es ist fantastisch, er sagte, sofort wurden seine Knöchel stark. Was ich faszinierend finde, wenn wir schon mal über das innere Auge sprechen. Wisst ihr, wenn Menschen von Geburt an lahm sind, die ganzen Muskeln, das Ganze entwickelt sich alles nicht, wie es sich normalerweise entwickeln sollte. Im Grunde ist das nur Haut und Knochen. Das heißt, und von meinem inneren Auge, wenn ich sehe, dass es heißt, sofort wurden seine Knöchel stark, siehst du nur, pfup, auf einmal waren die Muskeln da und auf einmal war alles da, was da sein musste. Und er stand auf und er konnte springen, was ein Wunder ist. Also wenn er ein bisschen gehen kann, ist ja schon Wunder genug, aber dass er die Kraft hatte zu springen und zu tanzen und zu hopsen, ich finde das gut. Ich mag das, preis den Herrn. Auf jeden Fall heißt es dann in Vers 11. Da sich aber der geheilte Lahme zu Petrus und Johannes hielt, lief alles Volk voll Erstaunen bei ihnen zusammen in der sogenannten Halle Salomos. Als Petrus das sah, wandte er sich an das Volk. Ihr Männer von Israel, weshalb verwundert ihr euch darüber oder weshalb blickt ihr auf uns, als hätten wir durch eigene Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser umhergeht? Das heißt, dieses Wunder, was da passiert ist, diese Kraft Gottes, die da geflossen ist, die Heilung bewirkt hat und ist öfter passiert. Auf einmal die ganze Aufmerksamkeit auf den Aposteln, denn sie waren ja diejenigen, die ihnen diese Kraft gegeben haben, durch die diese Kraft geflossen ist. Und in dem Augenblick, wo sie merken, okay, Moment, die verstehen das hier völlig falsch, sagen die Apostel von sich selbst, guckt uns doch bitte nicht so an, als wäre das unsere eigene Kraft gewesen. Denn wir wissen, es war die Kraft Gottes. Sie mussten es sprechen. Er hatte die Kraft in sich. Er war derjenige, der es gesagt hat, aber es war nicht seine Kraft. Es war nicht unsere Kraft, sagt die Apostel. Und Petrus sagt, und es war auch nicht unsere eigene, in meiner Übersetzung steht Frömmigkeit. Schönes altes deutsches Wort. Rechtschaffenheit. Lauterer Wandel vor Gott. Meine Übersetzung sagt in der Fußnote, das Wort bezeichnet die rechte Verehrung Gottes in der inneren Einstellung und im Lebenswandel. Guck, seid ihr schon wieder schlauer, hat sich alles gelohnt heute. Aber es ist nicht durch unseren tollen Wandel, dadurch, dass wir so toll sind, dadurch, dass wir hier rumfrömmeln, von morgens bis abends sind wir die Heiligen, das ist nicht das, was das bewirkt hat. Das ist das, was Gott will. Versteht mich nicht falsch. Gott möchte, dass wir so leben. Aber das ist nie das, was Heilung bewirkt. Das ist nie das, was die Gnade Gottes, sei es zur Errettung, sei es zur Heilung, sei es zu sonst irgendwas, was es bewirkt, dass es anfängt zu wirken. Es ist aus Gnade durch Glauben. Es ist nicht dadurch, dass wir alle so toll irgendwie vor Gott irgendwelche Sachen machen. Dadurch kommt es eben nicht. Und Petrus sagt hier ganz klar, guckt uns nicht so an, als wäre das so. Warum? Wenn es so wäre, hätten wir wenigstens einen kleinen Grund, irgendwie uns auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, guck mal, weil ich. Und dann ist es ja wieder Werke, dass sich jemand rühme. Und Gott hat es ganz bewusst so gemacht, dass es eben nicht aus Werken ist, damit niemand sich rühme. Der Einzige, der hier zu rühmen ist, ist Gott. Und auch wenn es Petrus war, der die Kraft Gottes in sich hatte, und auch wenn es Petrus war, der das Ganze sprechen musste, und auch wenn es der Mann war, der es empfangen hat, oder wie auch immer, das spielt überhaupt keine Rolle. Es war weder seine eigene Kraft, noch seine eigene Heiligkeit oder sonst irgendwas. Es war einfach nur die Gnade Gottes, die im Glauben empfangen wurde. Denn in Vers 16 redet er von Jesus und sagt, und auf den Glauben an seinen Namen hin hat sein Name diesen hier stark gemacht, den ihr seht und kennt. Ja, durch ihn gewirkte Glaube hat ihm diese volle Gesundheit gegeben vor euch allen. Glaube an den Namen Jesus bringt volle Gesundheit. Leib, Seele und Geist, preist den Herrn. Volle Gesundheit in dem Namen Jesus. Das heißt, es war der Name Jesus. Es war nicht meine Kraft, es war die Kraft, die in dem Namen Jesus ist. Und diese Kraft, die im Namen Jesus ist, wurde im Glauben empfangen. Es wurde im Glauben gesprochen, es kam durch Glauben. Gnade und Glauben kamen zusammen, boom. Aber nicht unsere eigenen Werke, nicht wie toll wir sind, nicht wie toll wir vor Gott leben. Und ich habe schon öfter gesagt, es ist wichtig, wie wir vor Gott leben. Es ist wichtig, dass wir ein heiliges Leben führen. Zum Beispiel, Römer 6, Vers 16 sagt, dass wenn wir sündigen, dass wir dem Teufel unsere Glieder überlassen. Dass wir in dem Augenblick nach seinen Regeln spielen und uns in seiner Arena befinden. Und glaubt mir, in der Arena des Teufels gewinnt der Teufel. Wir sollen nicht sündigen. Wir sollen nicht sündigen. Römer 6, Gott hat das extra so gemacht, damit wir es uns merken können. Römer 6, 16 und Hebräer 3, 13. Das ist auch der einzige Grund, warum ich mir das so gut merken kann. Hebräer 3, 13 sagt, durch Sünde wird unser Herz verstockt. Natürlich ist unser Lebenswandel wichtig. Ich wage zu behaupten, dass wenn Petrus und Johannes den ganzen Morgen nichts anderes getan hätten, als auf irgendeiner Bank zu sitzen und Frauen hinterher zu gucken, dass in dem Augenblick, wo sie in den Tempel gegangen wären, entweder überhaupt nicht so geistlich drauf gewesen wären, dass sie dem hätten helfen wollen, oder dass sie diese Freimütigkeit gar nicht gehabt hätten, den Namen Jesus zu gebrauchen und zu vertrauen und zu glauben, dass Gott durch sie fließt. In der Bibel steht, Sünde beeinträchtigt unsere Freimütigkeit vor Gott. Das heißt, Sünde hat Konsequenzen, wir sollen nicht sündigen. Aber wer jetzt irgendwie glaubt, dass unser eigener Wandel und unsere eigene Heiligkeit oder unser eigenes Tollsein irgendwie dazu führt, dass Gott durch uns wirkt, das ist nicht der Grund. Es hilft uns vielleicht, es zu empfangen. Es hilft uns, darin zu wandeln. Aber es ist nie aufgrund irgendetwas, was wir irgendwie verdient hätten. Und die Bibel macht es ganz klar. Es ist nicht durch unsere eigene Kraft oder unsere eigene Frömmigkeit. Es ist der Name Jesus. Amen. Amen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ist das nicht ziemlich freimachende Wahrheit so? Irgendwie? Es kommt darauf nicht an. Er will durch uns wirken. Er will Heilung. Preist den Herrn. Und es ist wichtig, dass wir so leben, wie Gott es sagt. Es ist wichtig, dass unser Leben so aussieht. Aber es ist Gnade. Aus Gnade, durch Glauben. Und alles, was unseren Glauben hindert, sollten wir aus unserem Leben entfernen. Jesus hat das gerne gemacht. Ne? Bevor Jesus in irgendein Haus gegangen ist, und es waren alle drin und haben alle rumgeheult, hat er erstmal alle rausgeschmissen, weil das brauche ich jetzt nur wirklich nicht hier. Er hat gerade vorher, ihr kennt die Geschichte bestimmt, in Markus 5, als Jairus gekommen ist und gesagt hat, ja, meine Tochter ist fast tot und komm doch. Und dann gab es irgendwann den Zeitpunkt, wo einer zu gekommen ist und sagt, du brauchst Jesus gar nicht mehr belästigen, deine Tochter ist schon tot. Und dann, die Bibel sagt, in dem Augenblick dreht Jesus sich um und sagt, fürchte dich nicht, glaube nur. Und dann kommen sie zu seinem Haus und dann kommen die, ist tot, was machen wir denn jetzt? Und er wusste, dass die Eltern glauben müssen. Er hat gesagt, fürchte dich nicht, glaube. Das ist das Einzige, was du jetzt machen musst. Er hat nicht gesagt, du musst mir jetzt opfern. Er hat nicht gesagt, du musst deine Klamotten jetzt vor deine Haustür legen, damit ich auch schön ruf bitte Hosanna dem Sohn Davids, während ich in dein Haus gehe. Das hat er alles nicht gesagt. Aber er hat gesagt, glaube nur. Und in dem Augenblick, wo dieser massive Unglauben da in diesem Haus war, hat er alles rausgeschmissen, was da drin war und hat nur noch die Eltern und ich glaube zwei seiner Jünger mitgelassen. Warum? Weil Glauben ist wichtig. Es ist nicht aus Gnade allein, es ist nicht aus Glauben allein, es ist aus Gnade durch Glauben. Aber eins ist es auf keinen Fall, aus Werken. Auf gar keinen Fall. Amen? Amen. Ich mag das. Und darum werden wir ihn jetzt auch noch mal preisen. Amen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir geht's gut. Aus Gnade. Durch Glauben. Nicht aus Werken. Amen. Amen. Lass uns aufstehen. Das Wort Gottes sagt, dass in dem Namen Jesus sich jedes Knie beugen wird und jede Zunge bekennen wird, dass er Herr ist. Und es gibt ein Lobpreislied, das eine Zeit lang sehr bekannt war im Leib Christi. Und eine Zeile hieß, aber der größte Schatz bleibt für die bestehen, die jetzt schon mit ihm gehen. Die jetzt schon seine Knie vor ihm beugen, die ihn jetzt schon als Herrn anerkennen. Das heißt, ich möchte jeden einladen, der hier ist, der Jesus noch nicht kennt, der noch nie diese Gnade empfangen hat, der noch nie gesagt hat, ja, ich glaube, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Ich glaube an das, was Jesus für mich am Kreuz gemacht hat. Ich glaube, dass er für mich gelitten hat. Ich glaube, dass er für mich gestorben und wieder auferstanden ist. Ich glaube, dass er Herr ist. Wer sein Vertrauen, seine Hoffnung, seinen ganzen Glauben noch nie auf Jesus Christus gesetzt hat, dann haben wir eine Einladung. Wir werden den Gottesdienst gleich schließen, aber wir werden ein Team hier vorne haben, das dir gerne helfen würde, das zu empfangen. Du kommst nicht zu einer Kirche, du kommst nicht zu einem Verein, du musst nichts unterschreiben. Es geht einfach nur darum, das Geschenk, was Gott dir gegeben hat, im Glauben anzunehmen. Wenn du heute hier bist, du bist schon Christ, du bist noch nie erfüllt worden mit dem Heiligen Geist, beziehungsweise der Taufe mit dem Heiligen Geist, mit einem weiteren Gnadengabengeschenk, nämlich einer himmlischen Gebetssprache, dann haben wir eine Einladung für dich. Auch das ist etwas, was wir nur im Glauben annehmen können. Das heißt, wir würden dir auch gerne helfen, das zu empfangen. Und ansonsten, wenn es irgendwas anderes gibt, wo ihr sagt, ich möchte mich mit jemandem eins machen, mit jemandem übereinstimmen im Glauben, um das zu empfangen, was Gott schon durch seine Gnade mir gegeben hat, dann werden wir auch ein Team hier vorne haben. Ihr seid herzlich willkommen, nach vorne zu kommen. Ansonsten, Vater, ich danke dir einfach für deine Gnade und für deine Güte. Ich danke dir, dass du gut bist und dass du gut zu allen bist. Ich danke dir, dass deine Gnade mit uns gehen wird diese Woche. Und ich danke dir, Herr, dass du uns eine immer größere Offenbarung schenken wirst, wie groß deine Gnade, wie groß deine Kraftwirkung in uns wirklich ist. Die gleiche Kraft, die du in Jesus gewirkt hast, als du ihn von den Toten auferweckt hast. Und ich danke dir für erleuchtete Augen unseres Herzens, dass wir erkennen, wie gut du bist und wie gnädig du bist. Und dass es nicht aus Werken ist, sondern dass wir es nur annehmen brauchen, im Glauben. Und ich danke dir dafür, Vater, in Jesu Namen. Amen. Amen. Preist den Herrn. Habt eine schöne Woche. Denkt dran, wer im Glauben noch mithelfen will, abzubauen, darf das gerne tun. Ansonsten habt eine schöne Woche und wir sehen uns Mittwoch oder Sonntag. Preist den Herrn. Gott segne euch.